Und das war Rock Metal an diesem Samstagvormittag hier bei Radio Frei. Und hier geht es weiter mit einer sehr, sehr beliebten Sendung. Und das Geräusch verrät es schon, eine gute alte Musikkassette, eine MC, mit der man zum Beispiel Mixtapes erstellen konnte und manche das vielleicht auch tun. Vielleicht auch mit dieser Sendung hier, die ihr gerade hört, nämlich dem Mixtape mit Reinhard und Alec. Hallo Alec.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Reinhard, herzlich willkommen zu eurer Lieblingssendung hier bei Radio Frei. Und wir hoffen, wir können euch heute auch wieder eine gut kuratierte Sendung bieten. Ihr kennt das Motto, das Thema des Mixtapes, dass wir versuchen, ein musikalisches Oberthema zu finden, was wir als spannend erachten, und wir hoffen, dass es euch natürlich auch interessiert. Und wir versuchen das so ein bisschen dann auch zu strukturieren und natürlich subjektiv ausgewählt entsprechende Titel herauszufinden. Und ja, du hast mir vor ein paar Tagen mal das Thema der Sendung zugeschickt und da war ich sehr begeistert und erfreut, denn wir kümmern uns heute um
die deutsche Sprache. Ja. Augenblick verweile doch die Schönheit der deutschen Sprache, speziell natürlich in Musiktexten. Wir werden da durch die Jahrzehnte wandern und eben feststellen, dass manche Dinge sich wiederholen, bestimmte Diskussionen auch um die Sprache in Texten. Aber bestimmte Künstlerinnen und Künstler, wo wir merken, die kann man fast als Repräsentanten sehen, eben dafür, dass man umdenken muss, dass eben es auch eine Welt außerhalb des Schlagers gibt. Das werden wir alles feststellen. Und Anlass ein bisschen war für mich und vielleicht auch dann für dich der Geburtstag von Udo Lindenberg an diesem Wochenende. Er wird 80 Jahre alt und Udo Lindenberg gehört auf jeden Fall zu den Menschen, die sehr viel für die deutschsprachige Musik gemacht haben. Das klingt jetzt schon viel zu pathetisch. Er hat einfach coole Musik gemacht, muss man sagen. Vor allen Dingen in den 70er Jahren. Auch da kann man sich schon wieder streiten. Wann gibt es den besten Lindenberg?
Und es steht natürlich noch ein runder Geburtstag an, nämlich Herbert Grönemeyer.
Stimmt.
Der 70 geworden ist oder 70 wird jetzt. Roundabout
70 geworden ist.
Und das war der erste Kontakt, der erste Gedanke, den ich hatte, weil für Grönemeyer steht genau das Gleiche. Die Vielfältigkeit und die Farbe der Sprache, das ist was ihn da ausmacht. Und das ist einer der Künstler, und das mag ich besonders an Künstlern, wenn die mit vielleicht einfachen Worten, aber auf der anderen Seite auch mit verwundenen und verwunschenen und mit eleganten Worten spielen auch und Dinge beschreiben, die einem zwar im Kopf sind, aber die man selber gar nicht ausdrücken kann. Und ich glaube, da haben wir heute einige schöne Beispiele dafür.
Wir fangen mal direkt an, weil das ja für uns jetzt für diese Sendung der Ausgangspunkt war mit Udo Lindenberg. Wir sind gedanklich jetzt nochmal im Jahr 1972. Es lief 3 Jahre die ZDF-Hitparade zu dem Zeitpunkt. Stars wie Rex Gildo, Howard Carpendale und der junge Peter Maffay waren schwer angesagt. Alles Schlager. Und dann kommt plötzlich dieser sehr, sehr junge Mann aus Kronau und hört euch einfach mal diesen Titel an. Alles klar auf der Andrea Doria.
Bei Onkel Pill spielt eine Rentnerband seit 20 Jahren Dixieland. Ein Groupie haben die auch, die heißt Rosa oder so. Und die tanzt auf dem Tisch. Schockiert seine Braut und Bernie Flottmann denkt, er wär'n Astronaut. Jetzt kommt noch einer rüber aus der Dröhn-Diskothek. Und ich glaub, dass unser Dampfer bald untergeht. Aber sonst ist heute wieder alles klar. Seit 20 Jahren Dixieland. Ein Groupie haben die auch, die heißt Rosa oder so. Und die tanzt auf dem Tisch wie ein Go-Go-Go-Girl. Es kommt mal wieder gar nicht so drauf an. Und Leder träumt von einem Pelikan. Und überhaupt ist alles längst zu spät. Wieder alles klar. Auf der Andrea Doria. Andrea Doria.
Alles klar, auf der Andrea Doria von den frühen 70er Jahren ist dieses Lied von Udo Lindenberg entstanden, auf dem gleichnamigen Album, alles klar, auf der Andrea Doria. Und ihr merkt schon, das klingt dann doch ganz anders als zum Beispiel, sagen wir mal, Tränen lügen nicht von Michael Holm, was ja im gleichen Jahrzehnt sehr populär gewesen ist. Und damit sind wir mittendrin in diesem Mixtape-Thema Augenblick verweile doch die Schönheit der deutschen Sprache. Und Alec, das können wir ja sagen, dass auch wir im Vorgespräch gemerkt haben, ja, interessant, was zu welchen Zeiten so da gewesen ist. Und dass auch wir zu unseren Lebzeiten immer wieder mal Diskussionen erlebt haben, ist das Lied vom Text in Ordnung, ist das gut getextet, das fragt man sich ja immer, und du hast ja eben schon Herbert Grönemeyer genannt, mir ging es auch so, das war eigentlich der erste Künstler, den ich auch in meiner Erinnerung habe in der Kindheit, Jugend, bei dem ich gemerkt habe, es kommt schon auch auf gute Texte an, wenn ich die verstehe, weil die englischsprachigen von Modern Talking habe ich ja nicht verstanden, ja. Da habe ich nur Sherry Sherry Lady mitgesungen.
Ja, und ich glaube, so jetzt im Vorgespräch haben wir ja auch gesagt, die deutsche Sprache, es ist, man sagt ja immer, wenn jemand versucht, Deutsch zu lernen, ist deutsche Sprache schwere Sprache. Aber es ist eben auf der anderen Seite eben auch eine Kunstform, kann man schon fast sagen. Und das merke ich manchmal bei mir auch, Deutsch ist halt eine sehr harte Sprache. So, das merke ich manchmal, wenn man so ein bisschen streng mit seinen Kindern ist und da kommt manchmal so Stopp und da merkt man so, wenn man das so hört, dann ist es schwierig. Und ich glaube, das spiegelt sich in manchen Texten auch wieder und wird wahrscheinlich auch von außen, das ist ja immer interessant, in Europa oder in Amerika, wenn die Menschen deutsche Musik hören. Das finde ich ja ganz spannend, weil zum Beispiel NDW, Nina mit 99 Luftballons oder was ich jetzt, die Amerikaner, die ich so in Studienzeiten kennengelernt habe, die waren total fasziniert von Rammstein, weil die das irgendwie, dieser Duktus,
das
dieses
Rollen
harte,
der R, das harte.
Denkst du, das fand ich schon sehr befremdlich, aber da zeigt man auch, was eben auch da mit Sprache geht. Und ich glaube auch die Diskussion, wie man mit deutscher Sprache umgeht oder was man in Deutsch erzählt, gerade wenn es politisch wird, das ist eine Diskussion, die zieht sich durch alle Generationen. Da werden wir heute auch nochmal hinkommen. Und das ist vielleicht dann auch was die Deutschen so eigen haben, dass natürlich das dann sehr ausgebreitet wird und sehr intensiv auch diskutiert wird.
Und wir haben jetzt mal ein ganz anderes Beispiel mitgebracht. Wir haben ja eben aus den frühen 70ern einen Song gehört, um mal klar zu machen, wo man so stand, wie das so alles anfing. Es fing natürlich irgendwann schon im 19. Jahrhundert an, dass auch Deutsch gesungen wurde. Aber wir sind jetzt mal in der Moderne und landen im Jahr 1932, am Vorabend der Machtübernahme der Nationalsozialisten, wenn man so will, das Jahr. Und bei einem Künstler, der alles andere als ein Nationalsozialist war, um das gleich zu sagen, Hans Albers. Aber ich finde, an der Person Hans Albers kann man ganz viel ablesen. Wie arrangierst du dich irgendwie mit dem System im Dritten Reich, auch als Schauspieler, nicht nur als Sänger? Wie machst du dann nach dem Zweiten Weltkrieg weiter? Er hat oft auch Haltung gezeigt, Hans Albers, ja, also hatte er eine jüdische Frau und so weiter. Und er war so populär, das hat ihn geschützt, dass er dann eben auch zum Beispiel die Hauptrolle in Münchhausen 1944 mitgespielt hat und da durchgesetzt hat, dass Erich Kästner unter Pseudonym am Drehbuch mitschreiben durfte, der eigentlich auch eine Persona non grata war und geächtet und so weiter. Also es gibt wirklich ganz viel Positives zu Hans Albers zu sagen, aber wir hören jetzt immer darauf einzugehen, ein Song aus dem Jahr 1932, den man heute, sage ich jetzt, auch darüber gibt es ja schon zu diskutieren, ich würde ihn nicht mehr so ohne weiteres klingen. Flieger, grüß mir die Sonne, wurde dann von Extra Breit gecovert. Wir hören einfach mal rein.
Zum Südpol ist nur ein Katzensprung. Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Dein Leben, das ist ein Schweben durch die Ferne, die keiner bewohnt. Schneller und immer schneller rast der Propeller, wie dir's grad gefällt. Piloten ist nichts verboten, drum gib Vollgas und flieg um die Welt. Such dir die schönste Sternenschnuppe aus und bring sie deinem Mädel mit nach Haus.
Wir haben es mal jetzt angespielt. Flieger, grüß mir die Sonne. Und Alec, das können wir mal sagen, dass dieser Song aus der Zeit heraus betrachtet, aus dem Jahr 1932 von Hans Albers, sogar sehr, sehr verständlich ist. Es geht um den technischen Fortschritt. Es geht darum, dass man erst wenige Jahre her fliegen konnte. Charles Lindbergh, der erste Aufbruch, Transatlantikflug, war erst wenige Jahre her, der Aufbruch. Mhm. Was dann auch mit natürlich von den Nazis ausgenutzt wurde, also dieser technische Fortschritt, ja, also auch dieser vom Nordpol zum Südpol steckt da im Text, also dieser Verbreitungsgedanke, da kann, wie gesagt, Hans Albers nichts dazu, der hat ja jetzt nicht einfach ein Lied gemacht, wo die Nazis eins zu eins gesagt haben, ja stimmt, danke für den Hinweis, vom Nordpol zum Südpol können wir ja auch mal versuchen, das meine ich nicht, ich meine nur, wie der Zeitgeist eben damals gewesen ist.
Das ist Spannungsfeld, ne? Das ist, glaube ich, schon einfach etwas, was in der Zeit sich entwickelt hat und was okkupiert worden ist und was natürlich in der Nachschau, wenn man jetzt historisch drauf guckt, sicherlich immer kritisch ist. Aber es zeigt einfach nur, dass ein schönes historisches Beispiel für die Art und Weise, wie mit deutscher Sprache umgegangen werden kann. Das glaube ich schon. Es gibt ja vielleicht ganz noch hunderte Jahrhunderte zurück dieses romantisierende. Und da gab es ja auch schon den Aufbruch. Ja. Und die Spielfarben, die Sprache hat, das finde ich immer das Schöne. Also was will man denn ausdrücken? Soll es politisch sein, gesellschaftlich, kritisch? Eben Liebe ist ja ein großes Thema. Ja. Und das, diese Vielfalt, das macht mir beim Hören deutscher Musik auch Spaß, weil man natürlich selber, ich selber maße mir an, dass ich schon immer große Freude hatte am Lesen und schreiben und eben auch hören. Und deswegen macht mir das umso mehr Spaß, sich da auch ein bisschen dran abzuarbeiten. Und das ist halt was anderes, als wenn ich auf Englisch höre, weil ich kann nicht so gut Englisch. Muss ich mir das noch mehr erarbeiten? Das merke ich so für mich. Ist auch gut, weil es eine Herausforderung. Auch da gibt es Künstler, die mit der englischen Sprache sehr virtuos umgehen. Und wenn man jetzt mal so die letzten Jahrzehnte schaut, und das fängt ja bei Udo Lindenberg an, dass der ja offensichtlich Vorbild für viele Künstlerinnen und Künstler ist, wie sich so weiterentwickelt hat, auch im Pop und zu der Musik, wie es heute ist, ist es eine Entwicklung, sagen wir es mal ganz wertneutral. Und das finde ich eben doch ganz spannend zu sehen, auch jetzt wie die jungen Künstler das doch dann auch wieder aufnehmen und versuchen auch ihre eigene Sprache mit reinzubringen, weil die Sprache ändert sich ja auch. Und das finde ich ganz, ganz spannend.
Man kann auf jeden Fall an so Musiksongs immer sehen, wo stehen wir gerade auch in der Sprache. Natürlich kann man auch sich Literatur jeweils aus der Zeit nehmen, wie du es ja auch gesagt hast. Also wenn man jetzt an Heinrich Heine denkt und so, das ist dann nochmal 100 Jahre früher als jetzt Hans Albers. Aber da kriegt man ja trotzdem schon vieles mit, 100 Jahre früher. Das muss ich mal nochmal nachschauen. Auf jeden Fall kriegt man auch an Literatur nochmal mit, wie eben mit Sprache umgegangen wird. Wir springen jetzt wieder in die 70er hinein, weil ja auch immer die Frage ist, haben wir im Vorfeld auch darüber diskutiert und ich halte auch nicht viel davon zu sagen, es gibt jetzt den einen Ausgangspunkt, der das revolutioniert hat, der sozusagen das Alte abgestreift hat und gesagt hat, jetzt entstauben wir hier mal die Sprache und plötzlich ist Udo Lindenberg da und alles ist auf einmal ganz anders. So ist es ja nun nicht. Lindenberg war ein wichtiger Baustein, ein wichtiges Mosaikstückchen, um zumindest in den 70ern erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Das werden wir heute auch in der Sendung hören, dass das immer wieder vorkam in jedem Jahrzehnt. Die Frage, was singen wir hier eigentlich, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Aber Lindenberg hat sich das eben auch gefragt und hat eben dann seine Songs gemacht. Aber nicht nur Lindenberg, damals im alten West-Berlin, das war ja auch so eine ganz eigene Insel. Da sind viele interessante Bands entstanden, unter anderem eben auch Tonsteine Scherben. Und wir hören jetzt einen ihrer populärsten Songs, der nochmal so klar macht, das ist die gleiche Zeit wie Lindenberg und auch textlich ganz anders als Rex Gildo und Howard Carpendale und wie sie alle heißen, Michael Holm. Und den Song hören wir jetzt.
Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gäb es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Marianenplatz, damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus, schmeißt doch weg. Stinksauer, die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erstmal drin. Und vier Monate später stand im Springers heißen Blatt, dass Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollis sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich Schmidt und Rest und Mosch aus Kreuzberg raus. Letzten Montag fragt Mensch Meier in der U-Bahn seinen Sohn. Der sagt, die wollen das Rauch ausräumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Meier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxus-Wohnung und das Bethanien steht wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Villen, unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein. Und ich schrei es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeiß uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeiß doch endlich Schmidt und Fest und Bosch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien's laut. Ihr kriegt uns hier nicht raus.
Bei Radio Frei kennt den Song auf jeden Fall jeder und viele kennen ihn auch darüber hinaus. Der Rauchhaus-Song von Tonsteine Scherben aus dem Jahr 1972 vom zweiten Studioalbum der Scherben. Keine Macht für niemand. Übrigens auch so ein Titel, der wirklich ein Slogan geworden ist, der sich verselbstständigt hat. Und natürlich das Mastermind hinter Tonsteine Scherben ist Rio Reißer. Und das muss man einfach sagen, Rio Reißer ist jetzt ja auch schon ein paar Jahrzehnte schon verstorben. Ist natürlich auch einer der großen deutschsprachigen Künstler, dessen Texte auch einfach in Gedichtform erscheinen können. Mhm. Ähnlich wie man es bei Bob Dylan gemacht hat, ist das auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großartiger Künstler. Und wir haben schon festgestellt, dass selbst in diesen frühen Jahrzehnten dann schon solche musikalischen Großtaten möglich waren.
Das ist schon interessant, weil es doch eben auch wahrscheinlich so ein bisschen den Zeitgeist zeigt oder die gesellschaftliche Entwicklung weg von diesem, verstaubten 50er Jahre und eben auch dieses Überdecken der Nazi-Zeit. Und dann dieses Aufbrechen, und das hört man ja bei der Musik und auch bei den Texten vor allen Dingen sehr gut heraus, dass die Jugend halt dann eine andere Sprache gefunden hat und sich getraut hat, auch Dinge anzusprechen und auszusprechen. Und das waren, glaube ich, sehr, sehr wilde Zeiten.
Definitiv. Und du hast ja schon gesagt, das fing irgendwann wahrscheinlich, und da müssen wir auch mal ganz genau hinschauen, auf Ost und West, war ja damals ein geteiltes Land. Ich würde mal sagen, in beiden Seiten, dass man nachgefragt hat, was war da eigentlich, oder wir denken mal um mit den Texten, muss irgendwann in den frühen 60ern begonnen haben. Also ich würde mal sagen, wenn man jetzt in die 50er geht, da finden wir wahrscheinlich keinen beispielhaften Song, der irgendwie so ganz anders ist und auch kritisch und so weiter. Das begann in Ost und West wirklich erst in den 60ern. Und da sind wir beim nächsten Beispiel, weil da schon ein sehr junger Wolf Biermann eben auch in der DDR von sich reden gemacht hat. Und Wolf Biermann verbinde ich übrigens immer mit dem Wort Liedermacher. Das könnte so der zweite Vorname von Wolf Biermann sein. Wolf Liedermacher Biermann. Weil das habe ich immer zuerst im Kopf, noch vor Reinhard May als Liedermacher oder so, ist es bei mir Wolf Biermann. Und du hast da auch was rausgesucht.
Also ich finde es natürlich jetzt ganz spannend, wenn wir so erzählen oder sprechen, dass die deutsche Sprache halt dann auch zweigeteilt war am Ende. Und dass man wahrscheinlich gerade in der DDR noch viel mehr gucken musste, was man wie sagt. Das ist natürlich total spannend, weil die Musik dann auch eine andere oder die Texte einfach andere sind. Gibt es ja genügend Beispiele auch von ostdeutschen Bands, die dann auch gecancelt worden sind. Oder die es halt, ich glaube, wie Karat zum Beispiel, eben sehr gut geschafft haben,
mit Metaphern zu arbeiten, wie Albatros für Freiheit und so weiter.
Ein Künstler, der sich das halt nicht nehmen lassen hat, frei heraus seine Meinung zu sagen, ist Wolf Biermann, und der musste natürlich dann auch mit allen Konsequenzen da leben. Und ich finde, das ist natürlich gerade, dann sind wir wieder heute bei den gesellschaftlichen Diskussionen, wo man vermeintlich ja nichts mehr sagen darf und die Staatsmedien und tralala. Das waren zu der Zeit Menschen, die wirklich was gewagt haben, die mutig waren und die auch eben mit den Konsequenzen leben mussten. Da ist das ja heute hier alles wirklich killefit dagegen. Und Wolf Biermann ist einer, der halt wirklich auch in seiner Sprache sehr direkt ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch sehr süffisant spielt mit den Themen und auch mit den Worten. Und wir haben jetzt mal ein Lied rausgesucht, was nicht so bekannt ist. Und als ich das jetzt gehört habe, habe ich gedacht, das ist total krass, das ist wie die Vorlage für den Film Das Leben der Anderen. Und wir hören einfach mal rein.
Menschlich fühle ich mich verbunden mit den armen Stasi-Hunden, die bei Schnee und Regengüssen
mühsam auf mich achten müssen, die ein Mikrofon einbauten, um zu hören all die lauten Lieder, Witze, Leisen, Flüche, auf dem Klo und in der Küche, Brüder, von der Sicherheit, ihr allein kennt all mein Leid. Ihr allein könnt Zeugnis geben, wie mein ganzes Menschenstreben leidenschaftlich, zart und wild unserer großen Sache gilt. Worte, die sonst wären verschollen, band ihr fest auf Tonbandrollen. Und ich weiß ja hin und wieder, singt im Bett ihr meine Lieder. Dankbar rechne ich euch an, die Stasi ist mein Äcker, die Stasi ist mein Äckermann. Komm ich nachts alleine mal müd aus meinem Bierlokal und es würden mir auflauern irgendwelche groben Bauern, die mich aus was weiß ich für Gründen schnappen vor der Tür. Sowas wäre ausgeschlossen, denn die grauen Kampfgenossen von der Stasi würden wetten, mich vor Mord und Diebstahl retten. Denn die westlichen Gazetten würden solch Verbrechen wetten, Ulbricht in die Schuhe schieben, was sie ja besonders lieben. Dabei sind wir Kommunisten wirklich keine Anarchisten. Terror individueller ist nach Marx ein grober Feller. Die Stasi ist, was will ich mehr? Mein getreuer Leibwächter. Zum Beispiel meinen sexuellen Freistil, meine Art, die so fatal war und für meine Frau eine Qual war, nämlich diese ungeheuer dumme Lust auf Abenteuer. Seit ich weiß, dass die Genossen wachsam sind, ist ausgeschlossen, dass ich schamlos meine Pfläumen pflücke von diversen Bäumen. Denn ich müsste ja riskieren, dass sie alles registrieren und dann meiner Frau servieren. Sowas würde mich genieren. Also spring ich nie zur Seite, spare Nerven, Kraft und Zeit. Die so aufgesparte Glut kommt dann meinem Werk zu gut. Kurz gesagt, die Sicherheit sichert mir die ewig, sichert mir die ewig, sichert mir Unsterblichkeit. Mein Herz wird doch beklommen, solltet ihr mal plötzlich kommen, kämet ihr in eurer raschen Art, Genossen, um zu kaschen, seid zu Haus bei meinem Weib, meinen armen nackten Leib, ohne menschliches Erbarmen, gerade wenn wir uns umarmen oder irgendwo und wann mit dem Teufel Hafemann. Wenn wir singen oder grad Cognac kippen, das wär schade. Ach, bedenkt, ich sitz hier fest, darf nach Ost nicht, nicht nach West, darf nicht singen, darf nicht schreien, darf nicht, was ich bin, auch sein. Holtet ihr mich also doch eines schwarzen Tafs ins Loch? Ach, für mich wär das doch fast nichts als ein verschärfter, nichts als ein verschärfter, nichts als ein verschärfter Knast. Nachbemerkung und Zurücknahme. Doch ich will nicht auf die Spitze treiben meine Galgenwitze. Gott weiß, es gibt Schöneres als grad eure Schnauzen. Schönere Löcher gibt es auch als das Loch von Bautzen.
Die Stasi-Ballade von Wolf Biermann aus dem Jahr 1966. Und wenn man das so hört, Alec, ich gebe dir recht, da denkt man nur so, wow, wie präzise beschrieben, wie gut beschrieben. Heute muss man eigentlich immer manchmal noch erklären, wir auch manchmal auch nachschauen für uns selber, wer ist da namentlich gemeint. Havemann wird erwähnt, Robert Havemann, Physiker, aber auch ein kritischer Zeitgeist, der relativ schnell mundtot gemacht wurde vom DDR-System, von der DDR-Regierung. Und das spielt natürlich alles eine Rolle. 1966 durfte Biermann eben noch auftreten, aber war schon unter Beobachtung. Und das führte dann schließlich zur Ausbürgerung 1976. Und das sagen ja viele, dass das so der ganz langsame Anfang vom Ende der DDR war. Wieder eine andere Geschichte. Wir beschäftigen uns ja heute mit deutschsprachigen Texten, die aber immer Zeitgeist beinhalten. Also wie so kleine Zeitkapseln.
Ja, und ich kann auch nach dem Hören nochmal betonen, dass das zu der Zeit wirklich ein, naja, in anderen Staaten wäre es vielleicht ein Todesurteil gewesen. Aber wenn man sich da vorstellt, wie der Erich sitzt und so ein Lied hört und dann seine Schergen losschickt, das ist schon krass. Also das ist schon eindrücklich. Und wenn man genau auf den Text hört, merkt man diesen, naja, diese feine Ironie, so einen gewissen Sarkasmus, aber eben auch einen unbändigen Willen zu sagen, Freunde, mit mir nicht. Also da könnt ihr euch mit euren idiotischen Plänen hier nochmal im Kreise drehen, aber es bringt euch nichts, weil am Ende ist das alles nur ein Witz, ja, und naja, gut, die Geschichte hat es ja gezeigt, dass es genauso gekommen ist.
Ja, naja, am Ende war es ein Witz, allerdings mit einigen für sehr, sehr drastische Konsequenzen, ein bitterer Witz, aber es hat sich dann auch schnell erledigt gehabt. Wir kommen jetzt zu einem Song, der zwar ein neuerer Song ist, aber der im Grunde zeigt, das geht uns ja auch so, dass wir eine Generation sind, die mitunter vielleicht auch beeinflusst und zu groß wird, aber schon auch Wolf Biermann hören und Tonsteine Scherben hören, Udo Lindenberg auch sehr gern hören. Und jemand, der auch so ist, ist Danger Dan, der auch beeinflusst wurde von Musikern aus dieser Zeit. Unter anderem, darf man nicht vergessen, die sind jetzt aber englischsprachig, Lou Reed und so weiter, hatten ein enges Verhältnis zu Berlin. Wir haben ja rausgehört, Berlin war in dieser Zeit 60er, 70er Jahre auch eine ganz wichtige Stadt, neben Hamburg und München sicherlich, aber Berlin, und ich sage bewusst Berlin, weil sowohl Ost-Berlin als auch West-Berlin in beiden Teilen, siehe Wolf Biermann und siehe Tonsteine Scherben, auf jeweils der anderen Seite der Mauer interessante Musik entstanden ist. Lange Rede, kurzer Sinn, Danger Dan hören wir mal, der übrigens auch, zu dem würde gut der Begriff Liedermacher passen, weil die Art und Weise, wie der Song jetzt gestaltet ist, die wir gleich hören, das klingt klassisch wie Liedermacher, aber heute hat man eben andere Labels. Auf jeden Fall hören wir von Danger Dan Lauf davon.
Da war ein Job, einer mit flexibler Arbeitszeit, einer hippen Agentur, die sich sehr gut zu vermarkten weiß. Jede Woche eine After-Work-Party mit dem Chef. So ein Startup-Unternehmer, der Ramones-Shirts trägt. Ich schrieb grad die Bewerbungs-Mail mit meinem Lebenslauf und klebte ein sympathisches und seriöses Foto drauf. Als mir Lou Reed erschien und sagte, lauf davon. Schwerer als reinzukommen, ist es wieder rauszukommen. Lauf davon, lauf davon, lauf davon. Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen. Lauf davon, so schnell du kannst. Fang irgendwo nochmal von vorne an. Lou hat gesagt, lauf davon und fang von vorne an. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich ganz bestimmt verloren gegangen. Hast du dir deinen Alltag oder hat dich dein Alltag gemacht? In dieser Nacht habe ich mir meine Tasche gepackt. In Bordeaux war ein Gästebett mit Kaffeefleck. Da habe ich mich ungefähr ein halbes Jahr versteckt. Ich wusste nicht, was ich da wollte, aber die Jungs in der Stadt haben mir beigebracht, wie man alte Autos aufknackt. Lauf davon, lauf davon, lauf davon. Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen. Lauf davon, so schnell du kannst. Und fang irgendwo nochmal von vorne an. Ende Juni ein Lou Reed-Konzert am Place de Cancans. Wir hatten kein Geld für Tickets, doch der Zaun war nicht hoch. Natürlich wurden wir erwischt und von den Flicks verhauen. Das Pepperspray hat noch tagelang gebrannt in den Augen. Ich kam als einziger davon und hab alleine getanzt. Besoffener als Lou, eine Flasche Wein in der Hand. Dann hat irgendwer gefragt, warum ich weinen muss. Ich sagte wegen Pepperspray, er gab mir einen Kuss. Lauf davon, lauf davon, lauf davon. Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen. Lauf davon, so schnell du kannst. Und fang irgendwo nochmal von vorne an.
Danger Dan mit Lauf davon und offenkundig ein Fan von Lou Reed, eine große Hommage.
Da war es kurz ruhig hier im Studio. Sehr beeindruckender Song. Und ein schönes Beispiel für wie gelungen man Emotionen, Gefühle, auch eigene Geschichte transportieren kann durch Songs, also durch Texte und Wörter.
Und ich muss wirklich sagen, ich bin beeindruckt von Danger Dan, weil wie so vielen kannte ich ihn vorher nur als Teil der Antilopen-Gang und das war ja auch schon großartig. Aber das war jetzt nochmal so eine ganz andere Ebene und
sehr, also persönlich, Chapeau, ja. Sehr persönlich. Also sonst sind sie ja immer sehr politisch und auch da virtuos in ihren Texten und in Tönen. Und ihr vielleicht merkt das ja, wir sind ein bisschen
wir müssen uns schnell
und überlegen, wie es jetzt hier weitergehen kann.
Schnell wieder ablenken, indem wir vielleicht zum nächsten Liedermacher kommen. Ja. Gedanklich sind wir immer noch ein bisschen in den 70ern. Du hast ja gesagt, wann ist eigentlich, das würde mich mal interessieren, Danger Dan geboren. Ist der noch, wie alt ist der jetzt?
Der ist 83, hatte ich
vorhin. Okay, also knapp die 70er verpasst.
83 geboren, ja.
Und wir sind aber noch zeitlich ein bisschen eher, wir sind Kinder der 70er und sind jetzt auch im Jahrzehnt der 70er, weil wir haben schon gesagt, Liedermacher haftet an Wolf Biermann an, dieses Etikett, aber eben auch an Menschen auf der westdeutschen Seite. Ich trenne heute mal bewusst ein bisschen, weil das ja immer ein bisschen dazu gehört, auch die Entwicklung in den unterschiedlichen Teilen der beiden Deutschlands mal zu betrachten. Und eigentlich hat man gemerkt, dass sie sich gar nicht so unähnlich sind. Also einmal die Sprache hat ja immer schon verbunden, aber auch die Art und Weise, wie mitunter Musik gemacht wurde. Und Reinhard May, eben ein Liedermacher, der in den 70er Jahren da plötzlich auftauchte. Von ihm wollen wir jetzt was hören. Du hast jetzt schon geschaut.
Ja, also
geschaut,
ich würde sagen, Reinhard May ist, wir hatten das Stichwort Liedermacher und das ist, kann man vielleicht abfällig nutzen, diesen Begriff. Und vielleicht das auch so ein bisschen, ich glaube, es gibt genügend Menschen, die auch, denen Wolf Biermann auch zu viel ist. Und sein Pendant in der BRD, auch da gibt es genügend Leute, glaube ich, die Reinhard May doch für einen ziemlich betulichen Onkel halten, der so ein bisschen Geschichten aus dem Leben erzählt. Und das liegt wahrscheinlich natürlich an dem totgenudelten Lied Über den Wolken, das ist das, womit er bekannt geworden ist. Aber ich glaube auch, Reinhard May, dafür sind wir wahrscheinlich DDR-Kinder, dass wir das zu wenig mitgekriegt haben, wie der so auch die Gesellschaft in der BRD beeinflusst hat. Und ich meine zumindest, dass er eben auch ein sehr politischer Mensch ist. Und ich habe, als unser erstes Kind geboren worden ist, eine CD geschenkt bekommen, die da so ganz anders war als das, was man von Reinhard May kannte. Und die CD heißt Mein Apfelbäumchen. Und allein schon diese Begrifflichkeit, das ist, glaube ich, für jemanden, also für mich als Vater, wo ich sage, das ist so ein ganz liebevolles Begriff. Also das geht mir auch schon sehr nah. Und ist aber auch, glaube ich, ein Song drauf, der politisch ist. Und der heißt Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Und da wollen wir gleich mal reinhören.
Ich denke, ich schreibe euch besser schon bei Zeiten und sag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne hab. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen. Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die, die werden keine Waffen tragen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ich habe sie die Achtung vor dem Leben, vor jeder Kreatur als höchsten Wert. Ich habe sie Erbarmen und Vergeben und wo immer es ging, Lieben gelehrt. Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben, kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht sind's wert, dafür zu töten und zu sterben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ganz sicher nicht für euch hat ihre Mutter sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter. Nicht für euch hab ich manche Fiebernacht verzweifelt an dem kleinen Bett gestanden und kühlt ein kleines glühendes Gesicht, bis wir in der Erschöpfung Ruhe fanden. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Werden nicht in Reih und Glied marschieren, nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt, auf einem gottverlassenen Feld erfrieren, während ihr euch in weiche Kissen setzt. Die Kinder schützen vor allen Gefahren, ist doch meine verdammte Vaterpflicht. Das heißt auch, sie vor euch zu bewahren. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ich werde sie den Ungehorsam lehren, den Widerstand und die Unbeugsamkeit. Gegen jeden Befehl aufzubegehren und nicht zu buckeln vor der Obrigkeit. Ich werde sie lehren, den eigenen Weg zu gehen, vor keinem Popanz, keinem Weltgericht, vor keinem, als ich selber grad zu stehen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Und eher werde ich mit ihnen fliehen, als dass ihr sie zu euren Knechten macht. Eher mit ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben. Ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht. Sie werden es für euren Wahn nicht geben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Hochaktuell. Ein hochaktuelles Lied aus 1989 und all die Diskussionen, die wir jetzt haben in Zeiten von Krisen und Kriegen und der Idee der Verteidigung Europas und Deutschlands, dann ist das eben mal die Gegenperspektive eines Vaters und ja, sehr beeindruckend und zeigt auch, dass eben Reinhard May doch auch ein, glaube ich, friedensbewegter Mensch zu BRD-Zeiten war und sicherlich auch immer noch ist.
Hier war dann das Mixtape, wir beschäftigen uns heute mit deutschsprachigen Texten, Augenblick, verweile doch die Schönheit der deutschen Sprache. Anlass war der 80. Geburtstag von Udo Lindenberg, der dieses Wochenende stattfindet. Und Udo Lindenberg war jemand, der auf jeden Fall in den 70er Jahren alles auf den Prüfstand gestellt hat und zumindest was die Musik angeht, sich vom Schlagermuff und alle anderen vom Schlagermuff befreit hat. Also er hatte nicht wirklich Schlager gemacht, wobei eine Ausnahme einer seiner ersten Singles, die Sommerliebe, die versuchte schon im damaligen Zeittrend mitzuschwimmen. Viele haben dann aber die B-Seite der Single lieber aufgelegt, Hoch im Norden, das ist eine andere Geschichte. Und Udo Lindenberg, weil wir jetzt gerade so an diesem Scheitelpunkt der deutschen Geschichte eben waren, mit diesem Song von Reinhard May im Jahr 1989 erschienen, wenn man das Jahr schon hört, dann weiß man, da war ja was, da war ja der Mauerfall und da gab es einen Umbruch, was schließlich zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten dann 1990 führte. Und dieser Zeit war auch Udo Lindenberg weiter aktiv. Genau 1989 ist das Album Bunte Republik Deutschland erschienen, BRD eben abgekürzt, was eine Bestandsaufnahme, eine Diagnose des gesellschaftlichen Zustandes von Westdeutschland war, wie es auch in dieser Zeit übrigens Herbert Grönemeyer gern gemacht hat. Das waren ja auch immer Spiegel der Zeit, die Alben jeweils. Und persönlich hatte Lindenberg aber viele private Probleme, vor allen Dingen, und das ist jetzt schon die schöne Umschreibung, ein Alkoholproblem. Also er war schlichtweg schon süchtig, was dazu führte, dass 1988 seine Begleitband, das Panikorchester, sich von ihm trennte. Und in dieser Zeit er so auf dem, ich sag's mal höflich, absteigenden Ast war. Die Konzerte waren nicht mehr so nachgefragt. In Westdeutschland wohlgemerkt, wir reden hier von 1988, 89. Und das gehört auch ein bisschen immer so zur Rückschau in der Geschichte dazu. Es gab zwar dieses Alkoholproblem und die Sucht, das heißt aber nicht, dass zwischendurch immer noch mal Großtaten möglich waren. Das muss ich dem sonst sehr geschätzten Benjamin von Stuttgart-Bache, der zwei wirklich sehr lesenswerte Bücher über Udo Lindenberg geschrieben hat, dann auch mal sagen. Es ist nicht so Tiefpunkt und dann plötzlich ist alles wieder gut geworden. Selbst am Tiefpunkt gab es interessante Sachen. Ich nenne jetzt einfach mal zwei. Einmal gibt es ein Konzert in Leipzig, was Udo Lindenberg noch zu DDR-Zeiten 1990 gegeben hat. Gibt es auch einen Live-Mitschnitt, ein großartiges Konzert, gibt es Ausschnitte. Und da war er offenkundig persönlich in der Krise. Wahrscheinlich hat er davor und danach und vielleicht auch währenddessen getrunken. Aber das Konzert war großartig. Und das hat 91 sein Album erschienen, was jetzt nicht zu den wichtigen Alben von Udo Lindenberg gehört, aber einige Songs drauf hatte, wo man denkt, wow, das hat er in dieser Zeit noch geschrieben. Gustav heißt das Album, benannt nach seinem Großvater, ist auch das Bild von seinem Großvater drauf. Da sind Songs wie Club der Millionäre drauf, die eigentlich, das hört man sowas für die Prinzen geschrieben, aber es ist auch ein Song drauf unterm Säufermond, der sich eigentlich, und das zeigt so, wie selbstreflektiert Udo Lindenberg war, er hat trotzdem weiter getrunken, es geht um einen Alkoholiker und diesen Song hören wir jetzt mal unterm Säufermond aus dem Jahr 1991, auch ein sehr, sehr starker Song.
Wieder geht ein Tag zu Ende und die Dämmerung zieht rauf. Leise zittern ihm die Hände und der Säufermond geht auf. Er läuft hin und her im Zimmer, wie magnetisch fällt sein Blick auf die Minibar wie immer. Gib mir doch ein kleines Glück, meine Nerven, die sind, ach, die sind heute wieder ein bisschen schwach. Meine Nerven, die sind heute ein bisschen schwach. Komm, mach mich wieder wach. Mach mich bitte wieder wach. Und der Whisky, der zieht runter und sein Blut wird schnell und warm. Und jetzt nimmt ihn Lady Whisky ganz zärtlich in den Arm. Gratuliert zu den Geschäften, die sind heute sehr gut gelaufen. Lass uns beide, du und ich, erstmal richtig einen saufen. Meine Küste scharf und nass, komm, erheb das nächste Glas. Eine Nutte heute Nacht, die es dir für ein paar Scheine macht. brauchst du nicht, wenn Lady Whiskey von der Liebe spricht. Und die Zimmerdecke hebt sich und die Wände brechen ein. Auf dem Boden leere Flaschen und er ist wieder so allein. Menschen in Hotels sind einsam, sie sind immer nur zu Gast. Ewige Vertreter, die jeder Kunde hasst. In den Ohren ist ein Sirren und im Herzen ist ein Schlag. Alle Fenster hört er klirren, dieses Zimmer ist ein Sarg. Aus dem Fenster zu den Sternen, nur die kann er nicht mehr sehen. Denn in dunkler Wolkenferne scheint fahl der Säufermond. Ein Mann lag in seinem Zimmer im Hotel Imperial. Mit den Nerven wurde es schlimmer, jede Nacht eine neue Qual. Dieses Leben ist so arm. Ferngesteuerte Quälerei. Öffne die Flasche Nummer 3.
Ein sehr ehrlicher Song.
Unterm Säufermond von Udo Lindenberg aus dem Jahr 1991, als er selber Säufer war, um mal in den Vokabeln zu bleiben. Und er wusste offenkundig genau, wovon er singt. Und ich finde es ein ganz starker Song, den ich jetzt erst dieser Tage wirklich kennengelernt habe. Es gibt aktuell auch eine Dokumentation über Udo Lindenberg, die ich jetzt nicht perfekt finde, weil da mitunter Zeitzeugen und Zeitzeuginnen auftreten, Stichwort Tokyo Hotel, die ich jetzt nicht unbedingt als Lindenberg-Experten bezeichnen würde. Trotzdem ist diese Doku sehenswert und da kommt dieser Song angespielt auch mit vor. Deswegen gilt für Udo Lindenberg auf jeden Fall, auch was deutschsprachige Texte angeht, das ist immer wieder eine Entdeckung. Aber es gibt ja noch zwei, drei andere Künstler. Übrigens interessant, wir reden über Künstler, noch nicht Künstlerinnen. Wir kommen auch zu Künstlerinnen.
Stimmt.
Aber es sind natürlich auch sehr, in dieser Zeit zumindest, es gab ja Annette Humpe auch schon, um mal eine Künstlerin zu nennen, eine sehr, sehr wichtige von Ideal, die ab den 80er Jahren wirklich, bis zum heutigen Tag kann man sagen, ganz prägend war. Aber wir wollen ja für uns ehrlich bleiben. Wir haben, nicht weil wir das nach Geschlechtern ausgesucht haben, zu uns sind irgendwie die Künstler gekommen, wie Udo Lindenberg, aber um den anderen jetzt auch mal direkt zu nennen, Herbert Grönemeyer, sehr bekannt, dass wir ihn beide sehr schätzen, der in dieser Zeit, als Udo Lindenberg diesen Song veröffentlicht hat, 1991 auch ein Album veröffentlicht hat, Luxus, ich habe schon gesagt, ähnlich wie Lindenberg, und das ist sicherlich auch die Stärke von Künstlerinnen und Künstlern, die auf Deutsch singen, dass sie immer auch versuchen, so ein bisschen wiederzugeben, wo das Land gerade steht, ohne dabei aber zu plakativ zu werden. Das ist die Gratwanderung so ein bisschen. Und in seinen Hochzeiten hat das Herbert Grönemeyer ziemlich gut geschafft.
Ich kann euch nur ans Herz legen, die Biografie, hätte ich schon fast gesagt, die Dokumentation, die jetzt anlässlich seines 70. Geburtstags erschienen ist, ist für mich als Die Hard-Fan auch nochmal wirklich interessant gewesen, gerade so die Jahre nach Mensch, so was die letzten 20 Jahre so passiert ist, und es zeigt, was für ein politischer Mensch er ist, und was ich auch interessant fand, seine frühen Jahre, wo man sieht, wo das alles herkam, also wo man mitbekommt, was er auch für in was für eine Gesellschaft er eben auch aufgewachsen ist, genau in diesem nach dem Krieg wirklich Arbeiter, oder da, wo er aufgewachsen ist, im Pott, wirklich Arbeiter, diese Trennung zwischen Deutschen und Zugewanderten, zwischen wirklich den harten Arbeitenden und der Upper Class vielleicht. Und Herbert Grönemeyer ist für mich, wie gesagt, jemand, das muss ich sagen, der mich vom ersten Ton an fasziniert hat und in dem ich mich halt in so vielen Texten wiederfinde. Und das ist für mich seine große Kunst, dass er halt meinen Gefühlen und Gedanken einfach einen Ausdruck gibt. Und ich glaube, das geht vielen, die wirklich so auch Die Hard sind, genauso, dass er es schafft, auf magische Weise mit entweder sehr einfachen Worten oder mit sehr eleganten Beschreibungen Gefühle auszudrücken.
Ging mir ganz genauso. Ich nehme an, dass du was aus Luxus jetzt rausgesucht hast.
Genau, wir wollen jetzt so ein bisschen, wollten ja so ein bisschen in der Zeit bleiben. Ich glaube, meine Erweckungserlebnisse, gut, ich glaube, jedes DDR-Kind weiß, dass im Plattenschrank der Eltern das Bochum-Album.
Das gab als Amiga-Platte auch einfach ungefragt 1:1 nachgepresst. Ja, da wurde oft keine Lizenzen bezahlt, aber Hauptsache, man kann es auch im Osten hören und deswegen
hat sich das dann, fand ich damals schon Label drauf eingelassen. Ganz interessant, ja. Weil da waren ja auch mit Amerika zum Beispiel auch gesellschaftskritische Texte schon dabei. Und mich hat es, glaube ich, so richtig erwischt mit Chaos dann und dem Song Land unter. Also den kann ich euch auch mal sehr ans Herz legen. Das umarmt einen ganz, ganz schlimm. Dolle. Jetzt wollen wir aber mal bleiben bei Luxus. Und Luxus, das war eben auch eine Zeit bei Grönemeyer Kings, das hat er so beschrieben, für ihn war das eine Rausch, die Zeit. Also irgendwie jedes zweite Jahr ein neues Album, dann Tour und jeden Abend richtig Randale. Also es waren auch so ganz interessante Aufnahmen von den Konzerten. Und er hat das geschrieben wie so im Rausch. So, das war es für ihn das Persönliche, aber er hat natürlich auch dann die Verwerfung und Neuerung durch den Mauerfall mitbekommen. Und ich glaube, er war zu Beginn halt wirklich auch ein kritischer Geist, der gesagt hat, okay, Wiedervereinigung, das ist für die Menschen gut, aber ich habe so ein bisschen Schiss vor dem Nationalismus, dass wir hier wieder als die großen Deutschen auftreten.
Das war sozusagen das größere Problem, was er diagnostiziert hatte, plus natürlich auch das Konsumdenken, ja, was schon im Titel von Luxus ja mit drinsteckt, dieses Streben nach Luxus, was ja bis zum heutigen Tag gilt. Ein Song heißt ja zum Beispiel auch Hartgeld, es zähle die schnelle Mark, das bezieht sich ja genau eben auf die Stimmung, die damals herrschte, auch aus ostdeutscher Perspektive.
Und für die Mütter und Väter unter uns sei gesagt, da ist das tolle Lied Marie drauf. Also alle die, die jetzt gerade frisch Kinder kriegen, die sollten ihre Kinder vielleicht, sollten nicht, aber Marie ist ein schöner Vorname und der Text, der berührt mich jedes Mal, wenn ich das höre, gerade mit Blick auf meine eigenen Kinder. Und ja, was wollen wir spielen? Wollen wir was Gesellschaftskritisches spielen?
Also du hast gesagt, du brauchst ein bisschen was. Ja, deswegen Luxus wäre ich sehr dafür, auch wenn wir es schon haben. Ich finde, Luxus ist ein ganz großartiger Song. Okay. Also da wäre ich absolut dabei, gut. Weil der diesen Rausch beschreibt, in dem wir uns zum Teil ja heute noch befinden. Luxus von Herbert Grönemeyer.
Steht im Schönheitsschlaf. Passagiere schlupfen eifrig aus der. Gepflegt ist die Parole, gediegen gewinnt die Wahl. Hier ist alles sauber, froh sind.